HR3. Bärbel Schäfer live.
So, Pfefferminztee hast du in der Hand, René. Mhm. Ich freue mich, dass du da bist.
Ja, schön,
du bist Comedian und wir haben vorhin gesagt, du bist eigentlich so ein bisschen sowas wie der Trainman, der Mr. Bahncard 100. Ja. Es gibt von dir ein Buch, ja, auf dem steht, mit dem bist du zurzeit auf Lesetour und da steht, du bist seit 12 Monaten unterwegs, 102 Auftritte, 146.560 Schienenkilometer, um einen Traum zu leben. Yeah. Aber mittlerweile sind diese Zahlen überhaupt nicht mehr aktuell.
Das sind 4 Träume, es sind fast irgendwie 36 Monate und mindestens natürlich auch 3-mal so viel Schienenkilometer. Ich bin halt immer noch unterwegs, weil ich mutwillig immer die Frist der Bahncard 100 verstreichen lasse, weil ich sie ja immer noch im Abo habe. Und dann kommt immer eine neue und dann muss ich weitermachen.
Aber für alle, die das Projekt jetzt nicht kennen oder deinen ersten Traum nicht kennen, müssen wir das vielleicht nochmal sagen. Es war angesetzt auf ein Jahr.
Genau. Ja.
Und was wolltest du machen in diesem Jahr?
Im Prinzip ist es so, ich bin ja ein Hip-Hop-Künstler, habe einen Ausflug ins bürgerliche Leben gemacht. Mit diesem Ausflug war ich irgendwann dann nicht mehr so ganz so zufrieden und wollte halt meine Lebensumstände verändern und habe mir gesagt, egal was mit Sicherheit ist, ich muss jetzt eine Veränderung durchführen. Also habe ich meine Wohnung gekündigt, mein gesamtes Hab und Gut verschenkt und dieses Hab und Gut für eine Bahncard 100.
Und alle haben aufgeschrieben, tu es nicht.
Nee, endlich ist er weg.
Bleib bürgerlich.
Ja, bleib bürgerlich. Nee, da habe ich mir stattdessen eine Bahncard 100 besorgt und ja, und dann bin ich auf die Reise gegangen, um halt Stand-Up-Comedy-Auftritte zu machen.
Du hattest aber keinen Auftritt, du hattest keinen Agenten, du hattest nur diesen Traum.
Ja, genau.
Verrückt.
Ja, und dann ging's los. Überall war ich in verschiedenen Landgasthöfen. Sogar, ich war in Städten, da gab es nicht mal eine Schiene, die da hingefahren ist.
Bist du vom Bahnhof aus mit dem Bus weitergefahren oder getrennt?
Ja, genau. Währenddessen dachte ich mir, Moment mal, das ist jetzt hier nicht die Verfolgung eines Traums, sondern ein freiwilliges, asoziales Jahr, was ich jetzt hier mache. Aber ich habe sehr viele interessante Leute getroffen und sehr viele Auftritte dann noch absolviert.
Über all das, dein Job im Callcenter, das ich ja sehr lustig finde, wo du sogar eine andere Identität angenommen hast. Ja. Ja. Ich habe es in Weihnachtsferien gelesen und habe über Stefan Eckert und dich in der Mittagspause mit deinem Kumpel, wenn ihr mal essen wart und du gejammert hast und keine Striche auf deiner Callcenter-Liste, hast du mich sehr amüsiert.
Schön.
Wie bist du denn heute Morgen hier ins Studio gekommen? Auch mit dem Zug dann?
Ja, mit der VIAG, mit der Odenwaldbahn. Weil ich kam gerade aus dem Odenwald von meinen Freunden. Karl Krings möchte ich gerade grüßen, der hört jetzt zu.
Und, Grüße.
Ja, bin ich zum Frankfurter Hauptbahnhof. Hier bin ich auch öfters. Hier gibt es ja auch eine DB-Lounge. Kann ich dann immer, wenn ich mal länger strande, meinen Kaffee trinken. Und dann fahre ich wieder zurück.
Da gibt es sogar Obstsalat und Kuchen und
abends
so Vollkornschnittchen.
Ja.
Und ob es jetzt...
Hast du auch eine Bahncard 100?
Nee, 100 nicht.
Aber Bahnkomfortkunde bist du?
Nee, ich habe so eine 25er-Karte. Mhm.
Okay.
Ich bin natürlich in deinen Augen. Okay, was heißt das okay? Du bist natürlich überhaupt kein vollwertiges Bahnmitglied hier.
Aber man kann ja daran arbeiten.
Okay, René,
man kann
ich daran arbeiten. Antwort. Ja, ich will ja meine Wohnung noch behalten, im Gegensatz zu dir.
Naja.
Du musst ja immer an diesen versifften Kissen da deinen Kopf ablegen. Und
meine Mutter hat mir aber ein Nackenkissen geschenkt und so.
Oh.
Das ist sehr, sehr praktisch momentan.
Okay, und warum liebst du die Bahn und wir alle nicht?
Naja, es ist in erster Linie Transportmittel für mich, um von A nach B zu kommen. Ich hatte schon als 16-jähriger Bengel ein Tremper-Ticket. Für 345 D-Mark bin ich vorher mal Zeitungsaustragen gegangen, weil das für mich die beste Möglichkeit ist, von A nach B zu kommen. Also man ist halt in Bewegung, man kann aber dabei auch arbeiten und so weiter.
Du kannst ja auch einen Führerschein machen und mit dem Auto.
Ich habe einen Führerschein, aber mit dem Autofahren ist mir zu anstrengend, ganz ehrlich.
Ja. Weil das dir zu unberechenbar ist, wie die anderen fahren oder weil du dabei nicht arbeiten kannst.
Ja, sowohl als auch. Also beides.
Das heißt, Bahncard ist für dich eigentlich die optimale Art, sich fortzubewegen. All unsere Argumente, die wir haben, wenn es kalt ist, wenn es heiß ist, Verspätungen, das hast du wahrscheinlich irgendwie schon 100-mal gehört. Aber du
man gewöhnt sich dran. Ich komme ja selber immer zu spät. Von daher kriege ich die Züge mal.
Genau, ihr passt perfekt zusammen. Freue mich, dass du da bist.
Ja, schön. Nee. Nice.
Ja, ich würde alles für dich tun.
Ich würde alles für dich tun.
Großes Versprechen aus dem Jahr 2000, 2001, ein Song von dir. Klingt das für dich auch wie aus einem anderen Leben?
Ja, klar, weil in dieser Zeit hatte man ja auch ganz andere Lebensumstände und war man ja auch jünger. Aber ich freue mich, also ich kann es mir auf jeden Fall immer noch anhören, da bin ich echt beruhigt.
Weißt du, was mir aufhört, was ich gerade gedacht habe, irgendwie, dass deine Stimme auch jünger klingt. Ist das so, dass Stimmen auch altern? Ich dachte immer,
Stimmen wachsen
raus
mit ihren Aufgaben. Oh. Nee, jetzt bin ich ein bisschen heiser, weil ich die ganze Zeit unterwegs war, aber ich muss dir zustimmen, weil ich bemerke das ja auch, das war eine Aufnahme fast von vor 12 Jahren, wenn man sich das überlegt.
Da klingst du noch so, Entschuldigung, wenn ich das jetzt sage, das hört man als Mann wahrscheinlich gerne, irgendwie kindlicher, ne? So ein bisschen jugendlicher.
Ach, ist okay, ja, ist in Ordnung.
Genau, aber Stimme verändert sich auch. Jetzt hast du viel auf der Bühne gestanden, aber eben nicht mehr mit dem Freestyle. Das machst du ja auch nicht mehr. Du rappst nicht mehr, sondern jetzt als Comedian.
Das stimmt nicht. Es ist so, dass das Freestyle, egal wo ich hingehe, immer ein Bestandteil meiner Performance ist. Aha. Weil ich habe gesagt, ich will Comedian werden, um mich praktisch erstmal wieder neu zu definieren. Das heißt aber nicht, dass ich mir nicht dabei treu bleibe. Das heißt, es ist eine große Geschichtenerzählerei auch auf meinen Lesungen. Es ist Comedy, es ist aber auch Rap. Und es ist die freie Rede heraus. Wenn man auf der Bühne auch Ansagen gemacht hat, die selbstironischer Natur waren, passen jetzt in diesem Kontext viel besser hin als auf eine klassische Rap-Show.
Mach mal ein Beispiel. Also was zum Beispiel? Was würde jetzt passen, was nicht auf die Rap-Show passt?
Naja, wenn ich jetzt zum Beispiel darüber erzähle, dass ich, um Geld zu verdienen, Pornos synchronisiert habe, passt das besser auf eine Lesung? Wirkt dann mit einem Buch in der Hand etwas seriös, als wenn ich auf der Bühne stehe. Ich habe Pornos synchronisiert und das war total geil.
Aber die Zeit, das, was wir gerade gehört haben, ich würde alles für dich tun, von dem Song, die sind vorbei. Weil du warst ja ein großer Star in der Zeit, genau mit deiner
Attitüde. Die Attitüde ist dieselbe. Das ist, hat viel was mit Lebensfreude zu tun. Aha. Mit Lebenslust, mit Leidenschaft, mit positiver Energie, den Leuten ein gutes Gefühl zu geben. Da, was vorbei ist, ich performe zum Beispiel diese Songs nicht mehr live auf der Bühne, das ist vorbei. Aber diese Haltung generell zum Leben und auch neuen Sachen gegenüber offen zu sein und auch Veränderungen anzunehmen und daraus zu lernen, das ist gleich geblieben.
Aber was war denn die Veränderung, wenn du mit Fettes Brot und Absolute Beginners und so weiter auf der Bühne gestanden hast? Du warst einer der talentiertesten in diesem Genre, das haben dir ja ganz viele bescheinigt. Wieso hast du dann plötzlich mit einer anderen Identität in einem Callcenter gesessen?
Talent,
was ist dazwischen passiert?
Talent ist nicht immer ein Garant für Erfolg. Und für mich ist es so, ich habe auch jetzt nicht ein Kalkül in meinen Aussagen oder in meiner, wenn ich zum Beispiel ein neues Album mache, sobald auch das Geschäft reinkommt, überlegt sich jeder Künstler oder viele, da sind die halt, sage ich mal, geschäftstüchtiger als meine einer, was könnte denn die erste Single sein, wie stelle ich mich denn auf in der Öffentlichkeit, wie mache ich mein Image,
und das
wie
hast ist du der nie Look? Gemacht?
Nö. Und die Konsequenz daraus ist, ich habe mehr meinen Fokus auch auf die Live-Geschichten gelegt. Aha. Und es war ja dann auch irgendwann, der Hip-Hop hat sich ja auch verändert in der kommerziellen Wahrnehmung. Mhm. Es kamen andere Künstler hoch, neue Künstler, und die waren dann eher angesagt und man selber dann halt eben nicht so. Das ist halt auch die Schattenseiten eines Künstlerlebens. Mal steht man im Licht und mal steht man im Schatten, und dann stand ich halt im Schatten, und irgendwann muss man ja auch Geld verdienen, seine Miete bezahlen, also musste ich mir halt wie jeder andere Mensch auch einen Job suchen.
Und als du das getan hast, haben dich dann deine Kollegen, deine Mitarbeiter, deine Chefs, haben die dich erkannt?
Er hat mich, ich hatte eine Chefin, mit der ich übrigens auch immer noch sehr gut befreundet bin, sie hat mich nicht erkannt. Ich hatte ja eine Tarnung, wie du schon vorhin erwähnt hast. Ich
war
Stefan Ecker, mein bürgerliches Notfallprogramm.
Und auch ein ganz anderer Look, hattest du Haare anders?
Ich hatte einen ganz anderen Look, mein Handy war wie so ein Colt an der Seite, Hemd immer in der Hose drin, Gürtel etwas höher gezogen und Haare, ich habe immer meine Bleistifte angespitzt und so.
Ach,
und Kollegen verpfiffen, wenn die Privatgespräche geführt haben. Das war so dieses 9-to-5-Monster.
Warst du fies. Aber das schlummert offensichtlich auch in dir, wenn du es so
vielleicht
gut kannst, dass du engagiert bist.
Erst, ich bin erst später aufgewacht und habe gesagt, oh, zum Glück ist der Stefan Eckert wieder weg. Aber manchmal kommt er hoch, wenn ich im Zug sitze und mich aufrege, dass die Leute ihre Füße auf die Sitze machen. Das mache ich doch auch nicht bei denen zu Hause. Das finde ich natürlich schon ein bisschen...
Gut, die Bahn ist natürlich jetzt dein Zuhause. Ich lege ja immer so einen von diesen Zeitschriften dann drunter. Ist das okay für dich?
Das ist in Ordnung.
Gut, aber diese Zeit im Callcenter, beschreib das nochmal. Wie lang war die? Miete muss bezahlt werden, hast du gesagt, Kühlschrank muss gefüllt werden,
natürlich.
Aber glücklich warst du da?
Ja, am Anfang habe ich mir eingebildet, dass dieses 9-to-5-Gefühl, dass auch diese Sicherheit, dass am Ende des Monats immer pünktlich das Geld auf dem Konto ist, dass das auch eine gewisse Zufriedenheit suggerieren kann, was auch am Anfang funktioniert hat. Das war für mich eigentlich eher ein Ausbruch aus der Normalität, aus der Künstlernormalität, immer unterwegs zu sein, nicht zu wissen, was morgen ist.
Hast du das auch mal genießen können? Das heißt eben Regelmäßigkeit, 9-to-5, strukturierte Aufgaben und am Ende eben der Paycheck dann.
Genau, und das fand ich am Anfang ganz toll. 3 Monate oder 4. Ich habe das aber dann fast 2 Jahre dann durchgezogen, bevor dann diese andere Idee in mir gereift ist, da wieder auszubrechen, um wieder Künstler zu sein. Vielleicht lernt man auch dann durch den Abstand zu diesem Künstlerleben das auch wieder zu schätzen.
Und welche Rolle deine Chefin dabei gespielt hat, René, das klären wir gleich.
Okay. Manchmal lustig.
So, MC René ist mein Gast. Ich soll MC gar nicht mehr sagen, habe ich jetzt aber einfach gesagt.
Ja, René. Klar.
So, jetzt bist du völlig baff, dass ich dein Buch schon gelesen habe, ja?
Ja, ich freue mich.
Ja, also, klar. Genau. Ich weiß jetzt alles über Braunschweig und deinen Kumpel da und dein Hobo und deine Affären und was du alles brauchst, wenn du irgendwo übernachtest. Also es ist echt witzig geschrieben, weil du gesagt hast, ich habe einen Traum, ich lebe diesen Traum und für diesen Traum gebe ich meinen Job auf. Aber wir müssen noch mal ganz kurz zurück in dieses Callcenter, in dem du ja warst nach deiner Rapper-Karriere. Du hast eine Chefin, du hattest eine andere Identität als Stefan Eckner und musstest so, sozusagen eine Kaltakquise dort machen, was du ja auch in diesem Buch immer wieder beschreibst. Was ist das? Also du würdest mich jetzt anrufen und versuchen, mir was zu verkaufen.
Ja, dann würde ich so sagen, ja, schönen guten Tag, Frau Bärbel-Schäfer. Mein Name ist Stefan Eckner vom Firmenservice der Allianz. Wir haben zurzeit Großkundenkonditionen im Bereich der Firmensachverhalte. Versicherung für kleine und mittelständische Unternehmen und möchten gerne einen unverbindlichen Termin vereinbaren. Wann passt es Ihnen? Wir rufen noch mal einen Tag vorher an bezüglich der Terminbestätigung. Genau. Ich war so mäßig begabt. Mäßig begabt.
Irgendwie eine lange Anmoderation, ja, um zu jemandem zu kommen.
Das war mein Freestyle.
Das kannst du noch, aber du kannst es noch.
Ja, ich muss.
Es ist noch in dir.
Ja, es ist in mir. Die dunkle Seite der Telefonakquisen macht.
Ja, wir sind ja alle irgendwie genervt, wenn unser Telefon klingelt. Du denkst, deine Freunde rufen an und dann ist da jemand, der mich hat neulich jemand angerufen und hat gesagt, ja, wie alt sind Sie? Ich war schon total geschockt über diese Frage. Und dann, rauchen Sie oder rauchen Sie nicht mehr? Und dann hat die wieder aufgelegt.
Ja,
diese
Meinungsforschung, ja.
Ja, ich habe dann geantwortet, aber mich irgendwie schlecht gefühlt. Hat mich auch geärgert, dass ich mein wahres Alter genannt habe. So, aber deine Chefin ist ja, hat ja unglaublich viel damit zu tun, dass du heute wieder unterwegs bist und das machst, was du eben machst als Bahncard-Trainman.
Ja, ich war... wurde da mal zum Mitarbeitergespräch zitiert und dachte, ja gut, ich habe die Terminquote nicht so richtig erfüllt, schon seit Wochen nicht, und wunderte mich, warum sie denn dann nicht, ich musste immer Striche an die, in der Küche war eine Tafel und dann stand immer Stefan und da waren Striche dahinter, aber in der letzten Zeit keine mehr für jeden Termin.
Oh Mann.
Ja, und dann komme ich ins Büro und auf einmal höre ich so dieses Lied, was wir damals mit DJ Tomic und Flavor Flav gemacht haben, Rhymes Galore.
Ja.
1, 2, 3, from New York to Germany. Und dann hört die das und sie geht voll ab und die so, du bist ja gar nicht Stefan Eckner, du bist ja MC René. Oder die wusste das gar nicht bis dato, weil ich wollte da jetzt auch keine große Nummer draus machen. Und dann musste ich immer in der Pause freestylen.
Hast du dann aber vor deiner Schwester, wollte ich gerade sagen, vor deiner Chefin.
Ja, ja.
Und wie war das für dich?
War cool, war mal wieder ein Auftritt.
Aber es ist auch ein bisschen traurig, oder?
Ja, klar. Also es ist halt
du nimmst es immer so leicht, relativ.
Ja, aber in dem Augenblick ist es ja so, sie war ja total herzlich, aber die hat sich gefreut und hat mich eher auch wieder motiviert, zu sagen, damit musst du auch weiter, musst da was machen. Und ich hatte ja auch noch einen anderen Arbeitskollegen da, Erik Durso hieß der, kommt auch aus dem Frankfurter Bereich, ist aber auch in Berlin gestrandet. Und,
die wollte doch einfach nur einen schlechten Mitarbeiter loswerden.
Ja,
deswegen
ich
hat
sie
gesagt,
auch.
Geh wieder auf.
Aber die hat das auf eine sehr menschliche Art und Weise gemacht und mir das Gefühl gegeben. Ja, es ist richtig, dass ich jetzt kein Gehalt mehr bekomme. Ja, ich kündige. Ich kündige selbst.
Jetzt lachen wir hier, aber irgendwie bist du ja tatsächlich jemand, der gesagt hat, für diesen Traum, unabhängig von deiner Chefin, wolltest du ihn ja auch selber leben, löse ich all das auf. Das ist ja unglaublich mutig. Ist die Freiheit das wert?
Die Leute sagen, dass es mutig ist. Ich finde es mutig, wenn man etwas macht, was man nicht machen will und am Ende seines Lebens zurückschaut und bereut. Das finde ich mutig, sich auf dieses Risiko einzulassen. Und die Angst, alles zu verlieren, die war nicht so stark. Die Angst, später zu bereuen, weil ich diese Idee hatte, aber ich habe mich nicht getraut. Und ich kann es nicht mehr rückgängig machen. Die Angst war größer und hat mir auch die Kraft und den Mut gegeben, da auch loszulassen.
Aber das geht, weil du eigentlich Verantwortung nur für dich trägst. Nicht für eine Zimmerpflanze, nicht für einen Hund,
genau,
nicht für eine Familie.
Wenn ich zum Beispiel ein Kind hätte, ich hätte es nicht gemacht, weil... diese Arbeit oder dieses Leben, was ich mache, ist ja auch viel, es ist so spontan. Du fährst von A nach B, von der einen auf die andere Sekunde und es kann sich jeden Tag etwas ändern. Wenn du halt ein Kind hast, ich habe keins, Aber ich hätte es dann nicht gemacht. Dann hätte ich praktisch mich zurückgenommen.
Aber viele sind ja in der Situation, die haben Verantwortung für Familie und können nicht plötzlich sagen, jetzt hole ich mir die Bahncard 100, breche aus meinem Leben auf und werde plötzlich Comedian.
Ja, also das es ist läuft unter den Bedingungen, dass man da auch die Verantwortung für sich selbst hat.
Du wirst nie eine Familie gründen können.
Das weiß ich nicht. Vielleicht heirate ich ja eine Schaffnerin und wir machen eine DB-Lounge auf in Eisenhüttenstadt oder so. Und dann haben wir Kinder, die sind da, gehen dann in die Kita, ins Bordbistro. Es geht alles. Es ist eine Frage der Improvisation.
Ja, das finde ich ganz gut. Ja. Kannst du mal so eine Durchsage machen, ob irgendwie ein Lehrer an Bord ist?
Oder hier eine, die auf das Kind aufpasst, so eine Babysitterin. Ja, ich will jetzt mal kurz aussteigen. Wenn der Zug wieder zurückfährt, dann bin ich wieder zu Hause.
Aber wie war das denn tatsächlich, mit dem Koffer am Bahngleis zu stehen und sagen, so, jetzt geht's los, mein Traum?
Ja, es ist erschreckend. Das war wie, wenn man in eine neue Wohnung zieht und man ist dann wieder in einer neuen Ecke und dann ist man ein bisschen aufgeregt, was das neue Umfeld ist. Nur diesmal war es keine Wohnung, sondern halt wirklich, also es kam mir vor, oh, ich habe ja jetzt ernst gemacht. Oh Gott.
Hast dich selbst überrascht?
Ja, Point of No Return war überschritten. Weil sobald ich die Karte habe und dann die 12 Monate, kann ich auch nicht mehr zurückgehen.
Also über deinen Alltag in der Deutschen Bahn dann tatsächlich müssen wir reden. Ja. Vorher gibt es noch eine Warnmeldung. Vorsicht auf der... Wir müssen über die Deutsche Bahn sprechen, denn selten hat man so einen Experten hier an Bord, muss ich ja sagen. Ich meine, die Deutsche Bahn sitzt ja hier auch in Frankfurt, aber...
Ah ja, stimmt.
Ja, genau. Müsste eigentlich hier dein Headquarter sozusagen.
Ja, wir arbeiten dran.
Wir arbeiten dran. Okay, was bist du? Vorwärts- oder Rückwärtsfahrer?
Ich bin Rückwärtsfahrer.
Echt? Ja. Bin ich schlecht?
Nein.
Kannst du lesen und rückwärts fahren?
Ja. Damit
Gang
ich Multitask.
Oder Fenster?
Fenster.
Einzelplatz, Zweierplatz, Tischplatz mit Tisch?
Je nach Gepäcksituation. Vorzugsweise Vierertisch, aber alleine.
Träum weiter.
Der Egoist.
Vierertisch alleine. Das war einer, der alles blockiert.
Nee, der beste Platz in dem Zug ist, in den etwas neueren ICEs, ist vorne so ein Ruheabteil vor der Fahrerkabine.
Ja, ich dachte, das ist Raucher. Nee, Ruhe.
Das finde ich, das ist der beste Platz.
Ja, da kann man aber auf die Schienen gucken. Wird dir da nicht schlecht?
Nein, es beruhigt mich. Es ist meditativ.
Na gut, ist dein Alltag. Aber warum passt unser Koffer nie oben ins Gepäck?
Weil er zu groß ist.
Warum lassen die Leute die im Gang stehen?
Ja gut, wenn die Züge so frequentiert sind, wie zum Beispiel am Wochenende, dann bleibt nichts anderes übrig. Den Leuten ist es dann tendenziell aber auch egal. Denen ist einfach nur wichtig, dass der Koffer da steht und die ihre Ruhe haben. Ob dann andere Leute dadurch behindert werden, ist erstmal zweitrangig.
Und warum kapieren die nicht, dass es 10 Meter weiter dieses große Fach gibt, wo du diese Koffer abstellen kannst?
Hektik.
Macht mich wahnsinnig.
Einstiegshektik.
Ja, genau.
Hast du bestimmt auch schon mal beobachtet, wenn die Leute einsteigen und dann so...
Das ist mein Platz.
Ja, die Nerven liegen blank. Also gerade wenn jetzt viele Leute im Gang stehen, dann geht der andere nicht vor den Älteren her, braucht länger und nach 5 Minuten merkt er, okay, vielleicht kann mir ja jemand helfen, das hochzutragen, hinter ihm aber schon eine Schlange.
Ungeduldig.
Ja.
Aber haben die Deutschen immer generell Angst, dass, obwohl sie eine Platzreservierung haben, immer dieser Platz weg ist?
Ja.
Die drängeln schon, wenn der Zug einkommt, wirst du schon der Koffer schon in deine Kniekehle gerammt.
Ja, auch das Beharren, das ist jetzt mein Sitzplatz. Mhm. Ich habe diesen Bahnkomfortstatus, da ist es ja nicht immer eindeutig. Und da kam man her, der meinte, das ist mein Platz. Aha. Und ich sehe, das ist mein Platz. Und dann wollte er meine Fahrkarte sehen und aufgrund seiner Patzigkeit habe ich gesagt, nein, nur der Schaffner darf meine Fahrkarte sehen. Kam er zurück mit dem Schaffner, dann habe ich natürlich meine Bahncard 100 rausgeholt und das richtig genossen. Und dann sitzt neben mir ein Typ und er fängt an, den anzusprechen, das ist mein Platz. Und er holt auch eine Bahncard 100 raus und ich so, ja, super.
Schwer traumatisiert. Kenne ich die Schaffner eigentlich schon, wenn du seit 3 Jahren immer nur mit der Bahn unterwegs bist?
Zum Teil habe ich schon mal das ein oder andere Gespräch mit dem Schaffner geführt. Also die Strecke Berlin-Köln fahre ich sehr, sehr oft. Aha. Und da kommt man auch schon öfter mal ins Gespräch.
Aber irgendwie sind die alle auch total nett, muss man auch mal sagen. Die haben, ich glaube, die haben alle so eine neue Schulung mitgemacht. Jetzt, hallo, und hier ist ein bisschen süßes
Verhalten. Ja, ist dir das aufgefallen?
So. Ja, ich finde schon. Merkst du es auch? Unterschied von vor 3 Jahren zu heute?
Ja, ich mache das also nicht abhängig, ob jemand schafft es oder nicht. Das ist ein menschliches Ding. Also entweder jemand ist halt einfach auch ein bisschen gereizt und hat mal einen schlechten Tag. Mhm. Aber an für sich helfen die schon. Natürlich, ist ja deren Job.
Aber eigentlich müsstest du jetzt so ein Survival-Buch für die Deutsche Bahn schreiben, weil man kann dich fragen, du weißt auf alles eine Antwort. Du kennst das Board. Du weißt wahrscheinlich auch, warum die Klos immer verstopft und eklig sind.
Da habe ich auch in dem Buch drüber geschrieben, aber da möchte ich, das werde ich jetzt hier nicht zur Sprache bringen.
Alle kochen schon, genau. Also warum ist es so?
Kein Kommentar.
Was ist denn der schönste Bahnhof?
Einer der schönsten Bahnhöfe aus meiner Sicht, also den ich auch noch aus den 90ern kenne, wo der noch so ein bisschen abgerockt war, ist der Leipziger Hauptbahnhof. Mhm. Vielleicht, wenn du den kennst, das ist ja, ich weiß nicht.
Aber der ist doch jetzt renoviert, oder?
Ja, super. Finde ich mit der schönste Bahnhof. Ich habe doch eine Lesung gehalten, der Bahnhof waren riesige Räume.
Und Stuttgart, ihr kennt ja noch den alten und den
neuen. Ja, klar. Ja, Kopfbahnhof halt ja auch. Ne? Aber, ich finde, ja, der Klassiker ist natürlich der Kölner Hauptbahnhof, wo auch das Cover von meinem Buch geshootet wurde. Aber ich sag mal so, von der Außenfassade ist auch der Bremer Bahnhof. Ne? Also meine wirklich ganz Heimer. Schön mit das der Uhr, das erinnert sagen, mich immer an Zurück schön. In die Zukunft. Finde ich auch ganz schön. Und auch der Bahnhof in Halle. Halle finde ich ja erst eher eine triste Stadt, aber die haben das alles ganz neu gemacht. Ja, da ist das Außenfassade, ist auch, sieht sehr, sehr gut aus.
Und überall hattest du schon...
Darmstadt Nord ist auch ganz schön.
Darmstadt Nord. Komm, geh noch mal in den Süden. Komm. Lass es raus. Du kannst mir sagen, was dir gefällt. Ja. Ja, wir lästern alle immer über die Bahn. Es ist schön, wenn jemand mal sagt, es gibt auch schöne Bahnhöfe. Ich meine, es wird viel Geld reingesteckt.
Na klar.
So, jetzt reden wir aber nur von den großen Bahnhöfen. Ne? Du kennst ja auch wahrscheinlich auch die ganzen kleinen.
Ja, Erftstadt. Ja, da gibt es noch eine klassische Schranke. Naja, so, was gibt es denn noch? Ja, klar, also, wo ich gerade hergekommen bin, aus Bad König. Mhm. Auch ein ganz, ganz mondänes Teil.
Sag mal, und wenn du rausguckst, bist du dann jemand, der wirst du müde? Es gibt hier Leute durch dieses Ratter-Ratter und immer die Landschaft fliegt vorbei, schlafen dann ein, aber fangen dann an zu denken und philosophieren. Schreibst du neue Texte? Was geht dir was durch den Kopf oder bist du eher dann leer?
So viel denke ich auch nicht nach.
Blöde Frage. Okay.
Nee, aber du hast recht. Diese Fahrerei, das hat, also ich kann da sehr, sehr schön einschlummern. Auf jeden Fall. Und man denkt ja automatisch nach, weil wir haben das Thema sitzen bleiben, aber trotzdem in Bewegung sein.
Ah, du hast schon die erste Stunde zugehört.
Ja, klar, ich habe mich
informiert. Sitzen bleiben und trotzdem zuhören. Aber du kannst ja gar nicht schlafen, wenn neben dir jemand, so ein Smartphone-Typ, dann andauernd irgendwie seine Geschäftstelefonate stundenlang in voller Lautstärke preisgibt. Und das ist ja irgendwie ganz schön. Das machst du auch in deinem Buch und gibst es immer noch mit ein, so Kommentare von Mitreisenden. Nervt dich das eigentlich auch?
Ja, je nach,
Du hörst das gar
nicht
mehr.
Doch, ich höre das. Gestern hat ein Mädchen zum Beispiel erzählt, wie besoffen die war auf einer Party und hat Haselnuss-Shots getrunken und erzählte. Und ich bin mit einem Kollegen gefahren, wir gucken uns an und sie erzählt voll die Sachen, die sehr, sehr ungünstig für sie sind, aber so als ob nichts wäre. Ja, dann haben wir da gesoffen, boah, dann musste ich ja fast wieder. Und ich dachte mir so, mein Gott. Aber ich muss zugeben, Bärbel, ich bin auch manchmal der Typ, der mal gut am Abtexten ist und Leute haben mir schon öfters gesagt, möchte ich ihre Lebensgeschichte hören.
Genau, wieder kein Auftritt, wieder hat keiner gelacht.
Ja, ging gar nichts.
Ging gar nichts. Okay, über deine Zeit auf der Bühne sprechen wir gleich, ja?
Jo.
Isst du noch ein Schnittchen?
Ja.
Ja, sonst wird der HR-Kantinenchef wirklich traurig.
Nee,
und wenn der weint,
mit.
Ist nicht gut. Ach, du willst das ja mitnehmen.
Ja, klar, aber ich kann nicht.
René, wenn man diesen Traum hat, wieder zurück will auf die Bühne, wie hast du denn dich am Anfang beworben? Hast du gesagt, so, Schluss jetzt erstmal hier mit Rap, ja? Zeit im Callcenter ist vorbei. Ich will Comedian werden. Was war dein Angebot an dem Markt?
Mein Angebot an dem Markt war, ich habe mir E-Mail geschrieben, ich heiße MC René, ich habe keine Wohnung, ich habe eine Bankart 107 Minuten Programm, ich möchte gern bei Ihnen auftreten, kann ich vorbeikommen?
Wie war die Reaktion?
Ja, ich habe dann irgendwie...
Mau oder?
Ja, die waren ja froh, weil ich habe ja keine Gage gefordert. Ich bin ja erstmal aufgetreten. Ich muss ja erstmal auftreten. Da hatte ich irgendwie in meiner ersten Tour 10 Auftritte. Und dann bin ich die
abgefahren.
Immerhin. Ja, für.
Aber warum hast du kein Honorar genommen? Weil du gesagt hast ganz klar, ich will Erfahrung sammeln, ich will wachsen und ich will rein in diesen.
Klar gab es da mal so Top-Gagen wie ein 20 Euro oder 15 Euro. Kleinvieh macht auch Mist, habe ich mir dann gesagt. So. Ja, okay. Klar, das war ja der Plan, also sich vollkommen ins kalte Wasser zu schmeißen, weil man wächst ja nur an seinen Niederlagen.
Und diese 7 Minuten waren dann eher eine Niederlage oder waren ein Erfolg?
Also die Idee an für sich fand ich ganz lustig. Und zwar habe ich erzählt, dass ich eigentlich immer bei der Post arbeiten wollte oder Beamter werden wollte. Nur meine Eltern haben mich zu Hip-Hop gezwungen.
Ja, da hast du immer diese fette Jacke angehabt.
Ja, genau.
Diese riesige Jacke und mit dem Preis.
Wenn meine Mutter mich bei Hausaufgaben erwischt hat, muss ich so lange GZSZ gucken, bis eine realistische Folge läuft. So habe ich mich dann so hochgehangelt. Aber tatsächlich ist es habe ich an meiner Performance auch erkannt, es ist witziger über den Versuch, ein Comedian sein zu wollen, zu sprechen und über das Scheitern, als dann letztendlich selbst einer zu sein.
Das heißt, im Laufe jedes Auftrittes oder mit jedem Auftritt mehr hat sich auch dein Programm gewandelt. Das ist so ein fließender Prozess.
Genau, das war ein fließender Prozess. Und ich habe das ja auch öffentlich gemacht und auch die schlechten Sachen auch teilweise öffentlich gestellt, um dann Evolutionsprozess auch zu zeigen.
Was ja sonst keiner macht. Also keiner spricht ja über sein Scheitern.
Nee, und das Scheitern als Chance. Und jetzt ist halt das, die Show, sowohl die Comedy-Show als auch die Hip-Hop-Show dann drin, ist halt meine Lesung. Die Leute erwarten eine Lesung, die kriegen aber keine Lesung. Natürlich kriegen sie eine Lesung, sondern halt eine fette Show, eine abendfüllende Show, wo ich über das erzähle, was ich erlebt habe.
Aber was bist du denn jetzt? Autor? Bist du Comedian? Oder bist du eben all das? Bist du eine Symbiose aus all dem?
Ich bin eine Symbiose.
Und der Weg zu dieser Symbiose, der René, war lang und war der auch schmerzhaft? Hat der Wunden hinterlassen auf deiner Seele?
Ja, klar.
Ja, ich meine, es kann ja auch mal sein, es ruft keiner an. Da hast du wochenlang, fährst du mit dieser Bahn auf und ab, musst bei Freunden pennen, gucken, dass sie dir ein Bett geben, ja, dass du irgendwie deren Kühlschrank auch wahrscheinlich auch ein bisschen füllst.
Zum Teil.
Ja,
okay, ich mach den leer. Ich komme immer nur mit dreckiger Wäsche rein.
Das wissen die mittlerweile.
Mittlerweile suchen ja Schlafplätze mich.
Aha.
Ich krieg viele, also Deutschland ist wirklich ein sehr, sehr gastfreundliches Land.
Ja, das sind deine weiblichen Groupies, die natürlich wollen, dass du da mal vorbeiguckst.
Alles Hip-Hop-Fans, die jetzt Familie haben und noch ein Kind aufnehmen wollen, nicht mich.
Ist das tatsächlich so? Jetzt kommen Angebote mittlerweile.
Ja.
Das heißt, du weißt manchmal morgens nicht, wo du dann abends übernachten wirst?
Ist sehr, sehr häufig vorgekommen. Mittlerweile ist es aber eine andere Qualität geworden, aber doch sehr, sehr oft.
Ja. Und sind es immer private Schlafplätze oder kannst du mittlerweile auch mal im Hotel übernachten, weil Veranstalter...
Mittlerweile läuft es so gut, dass ich auch jetzt auch wieder Hotels bekomme.
Aha.
Aber noch letztes Jahr war ich auch permanent privat.
Aber
from Couch to Couch.
From Couch to Couch, genau. Da hast du ja sogar angeboten, dass du ein Programm machst, wenn die Leute irgendwie eine witzige Veranstaltung haben.
Ich war jetzt auch bei jemandem und habe Spaghetti Bolognese gekocht. Bei so einem Typen in der Nähe von Hamburg. Und da lernt man die Leute nochmal anders kennen. Ne?
Das aber kann ja auch so ein bisschen erschreckend sein.
Ja, aber in dem Fall waren das Leute, die noch mitten im Leben sind. Aber nicht wie bei RTL, sondern hier... Ja. Auch alte Hip-Hop-Fans. Ich bin ja 36 und die haben dann auch schon richtig gute Jobs und freuen sich dann natürlich über jemanden aus ihren Jugendtagen.
Genau, aber du hast keine Angst. Also ich meine, du weißt ja eigentlich nie, in was für ein Umfeld du da kommst. Kann ja auch mal, muss ich jetzt mal so ein bisschen mutti-mäßig sagen, hier auch mal gefährlich sein, René.
Durchaus. No risk, no fun.
No risk, no fun. So, jetzt hören wir von dir was. Sag mal ganz kurz, mein Leben ist ein Freestyle.
Ja,
aus meinem
Hörbuch. Ich mache ein Hörbuch in Form einer Bankart 100 als USB-Stick.
Originell.
Ja,
ist gut.
Und der Song heißt Mein Leben ist ein Freestyle, präsentiert so ein bisschen so meine Lebenseinstellung, dass man nichts erwarten kann. Alles passiert von allein.
Schön.
Ja, danke. Ist ganz frisch.
Ja.
Aus dem Odenwald sogar.
Strahlst selber noch, wenn du es jetzt
hörst.
Aber das ist, weil du sagst, das ist Teil eines Hörbuches, also das ist das, was man dann auch bekommt, wenn man deine Show besucht?
Klar, ja, das auf jeden Fall. Und auch Freestyle.
Ah, das ist auch so ein bisschen zurück zu alten Zeiten. Also ist etwas auch wieder was du jetzt wieder mit dem Abstand auch wieder aufnehmen kannst.
Ja.
Gut. Willst du nicht mehr drüber reden?
Doch, ich will total drüber reden, aber du hast es ja gerade auf den Punkt gebracht. Was soll ich dem hinzufügen? Also.
So ist das einfach, wenn eine perfekte Moderatorin ein perfekter Gast treffen. So, jetzt kriegen wir schon hektische Winkzeichen hier und guck mal, Robin steht da mit Milchkaffee für dich.
Ja, danke.
So sind unsere
Dann müssen wir die Show jetzt unterbrechen.
Ja,
der René
ist besser als
will
in der
seinen
Bahn.
Kaffee trinken.
Ja, Fadi braucht einen Kaffee. Bis gleich. Tada! Achtung auf Gleis 3. Ja, René und Bärbel fahren ab. Alles auf eine Karte. Wir sehen uns im Zug. Heißt dein aktuelles Buch,
genau.
René. Jetzt haben wir eben schon von dir gehört nochmal. Mein Leben ist ein Freestyle. Wenn du jetzt unterwegs bist, fehlt dir irgendwas noch aus deinem alten Leben?
Nein, eigentlich nicht. Ich bin genau da, wo ich sein wollte und das fühlt sich gerade alles sehr, sehr gut an, weil immer ein Leben in Bewegung ist. Ich finde in der Rastlosigkeit eher meine Ruhe, als wenn ich zu sehr raste, dann roste ich.
Und wenn du jetzt aber Freunde in deiner alten Heimatstadt Braunschweig besuchst, da hast du ja, den beschreibst du auch immer wieder, einen Kumpel, der einen Kiosk da hat. Der lebt ja jetzt diese Familienleben, hat glaube ich zwei Kinder, diesen geregelten Ablauf. Hast du danach eine Sehnsucht oder spürst du das jetzt, du hast gerade gesagt, bis 36, spürst du sowas? Auch
doch,
ankommen?
Ja, so. Das wäre jetzt übertrieben, wenn ich sagen würde, dass ich das natürlich vermisse ich auch sowas. Ich könnte mir auch vorstellen, ein Kind zu haben, weil man natürlich als Künstler immer auf sein Ego und so fixiert ist. Mhm. Und ich glaube, dass es manchmal auch dem Mensch generell immer gut tut, wenn er sich mal um andere kümmern kann, anstatt immer nur um sich selbst. Mhm. Und das sehe ich ja bei meinem Kollegen, der seine zwei Kinder hat und auch wenn es anstrengend ist, die Liebe überwiegt dann auch und was man halt, man bekommt so viel, also das spüre ich auf jeden Fall und das ist klar, dass ich auch danach eine Sehnsucht habe, aber wer weiß.
Momentan bist du ja noch unterwegs und liebst eben genau das, was du machst. Was ist denn die Bilanz jetzt nach 3 Jahren? Was sind die Erfahrungen, die du mitnimmst?
Erstmal fragen mich die Leute ja, warum ich das gemacht habe. Ich habe das gemacht, weil ich das Gefühl hatte, meine Lebensumstände, in denen ich mich damals befunden habe, sind nicht mehr akzeptabel für mich. Und entweder ich akzeptiere die Situation, auch wenn ich mit der unzufrieden ist, oder ich verändere sie. Mhm. Es gab für mich nichts dazwischen. Also habe ich mich halt auf dieses freiwillige Selbstexperiment eingelassen.
Kann man das jemand anders auch raten, der uns jetzt zuhört? Oder sagst du, das ist so eine individuelle Entscheidung, das kann ich nicht für jemanden?
Das ist ein Synonym. Also die Leute, ich bekomme ja viele E-Mails über Leute, die haben auch mal einen Ausbruch gewagt oder sind auch mal auf eine Weltreise gegangen. Mhm. Ich sag nur eins an die Zuhörer da draußen. Bereuen ist das Allerschlimmste. Also Scheitern auch als Chance. So Scheitern ist eine Option. Angst sollte keine sein. Mhm. Und die Bilanz für mich ist, ja, vor 3 Jahren war ich im Callcenter und jetzt habe ich ein Buch draußen. Ich bin auf Lesereise und dieser Traum ist Wirklichkeit geworden. Aber nicht, weil man dem hinterher rennt, sondern man ist am Ziel, wenn man das selber schon für sich lebt und fühlt.
Also du bist jetzt mehr bei dir als natürlich so.
Ich habe mich die ganze Zeit gesucht und dann habe ich gemerkt am Ende, ich hatte mich ja schon, also die ganze Zeit.
Ah. Das heißt, du tust dir selber gut, indem du dem nachgehst, was du tatsächlich fühlst. Ja. Aber dazu braucht man natürlich Mut. Man muss diesen Schritt dann eben auch gehen. Bei dir ist es in einer Branche, in der du...
Cojones braucht man.
Dich, ja. Genau. So ist es natürlich richtig ausgedrückt. Also, wenn du die dann in die Hand nimmst, ne, und dann losläufst.
Dann baumelt es.
Und dann losbombst. Auf der Bühne hast du ja auch mit einer ganz knallharten Konkurrenz zu tun. Es ist ja ein riesiger Markt, dieser Comedy-Markt, der Stadien füllt, der Werbung macht. Es gibt große und kleine Fische in diesem Aquarium. Wo stehst du momentan?
Oh ja, gewichtstechnisch wäre ich ein fetterer Fisch, aber...
Kugelfisch.
Kugelfisch. Ich finde, man braucht sich nicht mit anderen Leuten zu vergleichen. Also das, was ich mache, ist eine Nummer für sich. Und es gibt immer einen, der vielleicht lustiger ist und es gibt immer jemanden, der mehr Erfolg hat als man selbst.
Und guckst du nie links und rechts und denkst, Mann, jetzt füllt der irgendwie hier schon 5000er Hallen oder... 500er.
Nö, ich freue mich eher für Kollegen, weil ich habe ja auch viele junge, aufstrebende Comedians kennengelernt, die jetzt auch schon normal bei Stefan Raab sind oder bei Nightwatch auftreten, was ich auch selber gemacht habe und auch tue. Es ist eher die Freude füreinander, weil dann strahlt vielleicht auch vom Glanz des Erfolgs was auf mich ab, als wenn ich ständig neidisch bin und sage, guck mal der. Und das ist Neid ist eher Stillstand.
Also, hast du denn ein Ziel, wo du sagst, du willst hinkommen oder passt das nicht zu diesem Freestyle-Leben.
Klar, doch.
Also
doch.
Zu sagen, ich gucke immer genau das, was passiert in dem Moment, aber ich habe jetzt keinen großen Plan und das Ziel in 3 Jahren oder 5 Jahren eben das Ziel X zu erreichen.
Ich habe ein ganz, ganz klares Ziel, also ganz klares auch kommerzielles Ziel ist.
Und wie lautet das?
Das Ziel lautet, sich in eine Situation zu bringen, wo ich sowohl finanziell als auch kreativ entscheiden kann, was ich Ja sage und zu was ich Nein sage. Und momentan besteht...
Du musstest jetzt zu mir kommen, du bist gezwungen worden. Du bist
ich bin gezwungen. Ich will dahin kommen, dass ich auch mal sagen kann, nein, das möchte ich jetzt nicht machen.
Ein großer Luxus.
Ja,
also momentan ist es so, wenn dir jemand anbietet in einem Einkaufszentrum, in einer Fußgängerzone,
nein, das würde ich nicht
auf einer
machen.
Kleinen das ist vorbei.
Das ist vorbei, ja.
Ja, du bist ja schon auf dem nächsten Level.
Ja, ich bin bei dir.
Ja.
Yeah.
Wer hat den eigentlich eingeladen?
Du hast mich eingeladen.
Was? Okay, stimmt. So, René, jetzt gehen wir hier in den Endspurt, weil du musst schon wieder zum Zug, ne?
Ja, ich fahre jetzt gleich.
Du bist so ein richtiger Pendler schon.
Ja.
Berufspendler.
Ja, ich bin Hugh Schaffner. Ich fahre jetzt zurück in den Odenwald.
mit welcher Bahn?
Mit der FIAC, also der Odenwälder. Bahn.
Schön.
Süße Bahn, so mit schönen Fenstern und durch die Natur.
Da kann man, glaube ich, auch noch ein Fenster aufmachen, ne?
Nee, da nicht.
Auch nicht mehr?
Nein.
Das finde ich ja immer schlimm, wenn man Fenster nicht... Wir haben jetzt über die Bahn gesprochen, über dein Comedy-Programm. Was ich bei dir immer ganz gut finde, du bist ja so unerschrocken tagtäglich im direkten Kontakt mit deinen Fans, immer über Facebook.
Ja, wie
das
viele
ist schon so ein Hauptkommunikationsmittel für dich. Warum?
Ja, weil guck, guck mal, du musst es ja so sehen, dass auch Veranstalter und so weiter, heutzutage ist alles miteinander verbunden, was das soziale Netzwerk angeht. Und da bekomme ich Anfragen, kommuniziere mit Leuten, treffe Leute von früher wieder. Und da ich ja immer auf der Reise bin und überall von heute auf morgen hinfahren kann, um was Gutes zu machen, kommen halt auch interessante Angebote. Letztens war ich in Kassel auf einer Kochshow. Die heißt Amy's Weinhaus, die fliegenden Köche. Und die haben ein Drei-Gänge-Menü gemacht. Und ich habe da auch ein bisschen geholfen beim Schneiden und habe dann eine Lesung da auch gemacht. Ein bisschen exklusiver. Und das sind alles Sachen, die auch die über Facebook kommen. Weil der eine kennt den, dann kennt er den. Und auch meine Vergangenheit als Hip-Hop-Künstler kommt mir da zugute, weil das dann wieder
deine dunkle Vergangenheit.
Meine dunkle Vergangenheit.
Also ohne ging es eigentlich überhaupt nicht. So also, wie du dein Leben lebst und so wie du dich selbst managst, ging es ohne das eigentlich nicht.
Ja, ich kann halt so ohne Manager arbeiten.
Und was müsste ich dir anbieten auf der Facebook-Seite, damit du dann kommst? Damit du vorbeikommst? Also das kann irgendwas Verrücktes sein, ja?
Ja, klar.
Jeder ja. kann das machen. Ja. Wenn jetzt jemand eine gute Idee hat und sagt, hier ist ein Festival, hier machen wir ein
Der Kontext
Programm.
Muss halt stimmen, ne?
Ja.
Und das hängt ja dann immer also, dann individuell von den Bedingungen ab.
Natürlich, wir reden nicht von erotischen Angeboten. Aber jetzt machst du dich erstmal auf den Weg in die Schweiz.
Ja, genau. Im März habe ich eine Lesetour dort. Die ganzen großen Städte, Zürich, Basel und so weiter. Und da freue ich mich sehr drauf, weil
und
ich war lange nicht mehr.
Und lachen die Schweizer
da.
Über andere Dinge als wir Deutsche.
Das wird sich zeigen. Probieren wir es aus, ne?
Wie ist das eigentlich, wenn du da stehst und keiner lacht? Also es passiert ja nur ganz selten, aber diesen Moment stelle ich mir immer schrecklich vor.
Ja, Horror. Da will man auf seiner Trauma-Festplatte löschen, aber geht nicht. Also ich habe da wirklich schon Sachen erlebt. Ja, es tut dann auch weh, weil ich müsste ja ich müsste lügen, wenn ich sage, es wäre mir egal. Aber
dann wäre ja auch, da hättest du ja deinen Beruf verfehlt, ja. Also wenn du im Grunde, wenn das jetzt Dauerzustand wäre, dann müsstest du mal sehen, dass du doch vielleicht was anderes machst. Ist ja nicht so. Nee, lernt man was daraus aus diesem Moment?
Ja, ich habe auf jeden Fall daraus gelernt, dass es besser ist, wenn ich durch mein Handeln so eine Kraft erzeuge, dass die Leute zu mir kommen, weil wenn die wegen mir kommen, dann sind die auch wohlwollend da. Und vorher bin ich ja überall immer hingegangen, auch zu Leuten, die mich gar nicht kannten. Und habe aber erkannt, das ist vielleicht eher nicht so meine Stärke, mich da anzubiedern. Ja. Das liegt mir sehr, sehr fern und das sehe ich eher als Gefängnis. Also Leute zum Lachen zu bringen, als Gefängnis zu sehen. So nach dem Motto, du musst immer nur auf Teufel komm raus witzig sein, was ich auch bei vielen Comedians ja auch sehe und eigentlich auch nicht so mag. Ha, auch hinter der Bühne. Ha, labern die nicht voll. Und du denkst, was erzählt er mir und dann auf der Bühne erzählt er den Leuten genau dasselbe und hat dich nur benutzt, um seine Witze zu testen.
Ach so, du warst ja nur der Sparringpartner, ob du lachst, ist ja gemein.
Ja,
also sowas machst du natürlich nicht.
Nee.
Wer aber trotzdem lachen will, dem empfehlen wir dein Buch, Alles auf eine Karte, wir sehen uns im Zug und ist das denn tatsächlich schon passiert, dass sich jemand im Zug gesehen hat mit diesem Buch in der Hand und gesagt, ey, du bist nicht der
Ja? Ja.
Und?
High Five.
Genau. Lesetour gibt es, neues Hörbuch gibt es. Und dieser Traum rollt praktisch weiter auf den Schienen.
Ja.
Jetzt erstmal in Odenwald. Und es hat richtig Spaß mit dir gemacht.
Ja, mir auch, Bärbel.
Jetzt muss ich die Schnittchen einpacken für dich, ne?
Ja, damit du,
oder haben die
Danke,
auch
Mutti.
Haben die da auch ein Catering bei der Odenwaldbahn?
Ja, die haben da genug zu essen für mich.
Ja, jetzt wollte ich mit dir noch bei den Verkehrsmeldungen über die Raststätten reden, weil du ja sagst, weil ich mir gedacht habe, du hast überhaupt gar keine Ahnung mehr, was auf den Autobahnen los ist.
Bring mich auf den neuesten Stand.
Ja. Da ist das Essen mittlerweile ganz fantastisch, während du noch irgendwie auf dem Bahnhof die ganze Zeit essen musst. Aber es hat sich ja auch alles verändert.
Es hat sich geändert, ja.
Genau. Hast du schon Übernachtungsmöglichkeit für heute Abend?
Ja, klar.
Bei deinen Kumpels da im Odenwald. Wolltest du die noch grüßen? Oder
ja, ich will Karl Krings grüßen und Max Krings.
Und die machen so ein neues Festival da.
Ja, Sound of the Forest. Also das beste Festival hier in der Gegend. Und da gibt es auch tolle Getränke, wie zum Beispiel den Wilden Hirsch.
Ich dachte ja, HL3. Ist das beste Festival.
Ja, ist auch das Beste. Aber das ist auch das Beste. Aber das sage ich ja, weil ich ja nicht objektiv bin. Das sind ja meine Freunde. Und ich war letztes Jahr da und es war der Hammer mit diesem am Maybach-Stausee oder wie das heißt. Schön schwimmen gehen.
Jetzt?
Nicht jetzt, im Sommer.
Ach so.
Ich habe euch aber auch Wilden Hirsch mitgebracht.
Okay, also.
Dann kommt ihr auf den Swag.
Yeah, mein Lieber. Vielen Dank. Pass auf dich auf.
Okay,
ja. Und gibst du einen Spruch unter Bahnfahrern? Wie verabschieden sich so Schaffner voneinander? Oder? Keine Ahnung.
Wir sehen
Roll
uns im Zug.
Dude. Du sitzt ja erste Klasse. Ich muss ja zweite fahren. Tschüss, René.
Ciao.
HR3. Bärbel Schäfer live.
Alles, was dich bewegt.